Herzlich willkommen beim FEBAYER SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 53. Podcast von FEBAYER SportsTech. Heute habe ich wieder zu Gast Andy Beck, diesmal als Leiter Athletik, Prävention und Rehabilitation beim Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Ich habe wieder gesagt, weil Andy tatsächlich einer unserer ersten Gäste hier im Podcast war und damals eben noch beim BVB tätig, mittlerweile jetzt in der zweiten Saison bei der Eintracht Frankfurt. Und ja, lieber Andy, du bist ja quasi einer der Gründungsväter dieses Podcasts, kann man fast schon sagen. Herzlich willkommen zurück. Du bist gerade im Büro in Frankfurt. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Erstmal vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Und ja, lieben Gruß an alle Kollegen da draußen, die hier vielleicht zuhören.
Ja.
Ansonsten geht's mir gut. Wir sind hier jetzt ja gerade in unser neues Trainingszentrum eingezogen vor kurzem. Inmitten der Vorbereitung und finden hier wirklich sehr, sehr schöne Arbeitsbedingungen vor und sind sehr glücklich, dass wir hier sind und einfach den Augenblick auch genießen dürfen, jetzt wieder mit Fans zu spielen. Also im Moment ist so eine richtige Aufbruchsstimmung.
Sehr schön, genau. Und ihr seid ja wirklich auf mehreren Ebenen im Aufbruch, also nicht nur was die Räumlichkeiten betrifft und was die Fans im Stadion betrifft, sondern auch vor allem, ihr habt einen großen Wechsel gehabt, nämlich auf der Position des Cheftrainers. Wir hatten witzigerweise vor der Sommerpause noch, da war das noch nicht bekannt, den Christoph Tebel vom VfL Wolfsburg hier zu Gast gehabt. Da war zu dem Zeitpunkt eben der Oliver Glasner noch Cheftrainer. Jetzt ist er gewechselt zu euch. Das ist ja ein Thema, Cheftrainerwechsel, was ja, ich sag mal, in der Bundesliga sehr verbreitet ist, was regelmäßig stattfindet, wie wir alle wissen. Spannend ist halt, ja gut, einerseits spannend, aber vor allem die Herausforderung ist dabei halt immer die Frage, wie dann im Verein mit diesem Wechsel umgegangen wird. Es geht ja eben auch mit jedem Wechsel einfach eine große Veränderung einher, eine große neue Richtung, die vorgegeben wird, gegebenenfalls. Und das ist so der Aspekt, mit dem ich eigentlich jetzt gleich zu Beginn das Gespräch mit dir starten wollen würde. Genau, das können wir uns jetzt vielleicht mal so auf verschiedenen Ebenen auch anschauen. Also wenn man jetzt mal so auf einer menschlichen Ebene erstmal drauf schaut, Cheftrainerwechsel, da kommen natürlich auch im bestehenden Funktionsteam viele Fragen auf. Wie werden wir arbeiten? Bekomme ich eventuell auch weitere neue Kollegen dazu? Also das heißt, da sind viele, viele Unsicherheiten für das bestehende Trainerteam. Wie nimmst du den Aspekt wahr und wie gehst du da vielleicht dann auch mit für dich mit um?
Naja, wir haben auch nochmal eine besondere Situation, weil ja nicht nur der Cheftrainer gewechselt hat und dann auch mit dem Co-Trainerteam, das dazugekommen ist, sondern wir hatten ja auch noch gleichzeitig einen Wechsel in der sportlichen Leitung, was das Ganze halt einfach noch größer macht und wir einfach alle uns zusammenfinden und uns kennenlernen müssen, wie wir denken, wie wir arbeiten und was wir wollen. Aber der Cheftrainer, muss man natürlich sagen, ist derjenige, der hauptverantwortlich ist für die sportliche Leitung. Und da er es gegenüber der intern wie extern verantworten muss, hat er natürlich auch alle Berechtigungen, die Prozesse, die Leistungen beeinflussen, auch mitzubestimmen. Jetzt ist Oliver mein elfter Cheftrainer in der aktuell dritten Station.
Elf Cheftrainer auf wie viele Jahre im Profisport oder in der Bundesliga?
13.
Wow, das ist mal ein ordentlicher Schnitt. Ja, Wahnsinn. Sehr spannende Zahl.
Ja, also das deswegen, ich hatte das schon oder die Situation schon einige Mal, die Nervosität, was das angeht, wurde immer niedriger, aber es ist ja auch immer eine Frage der Haltung, wie man dem gegenübertritt. Und ich habe mit vielen meiner Ex-Trainer und auch Co-Trainer ein sehr, sehr enges Verhältnis gehabt Und wir hatten immer einen guten Informationsaustausch, auch das, was sie erwarten und das, was sie wollen und das, was sie auch beschäftigt. So muss man einfach dann auf ja, respektieren, dass ein Trainer in erster Linie auch natürlich am Erfolg gemessen wird und auch am kurzfristigen Erfolg. Und impliziert einfach, dass ich mit meinen Inhalten oder wir als Team, ich habe ja noch hier tolle Kollegen mit Thomas Pitzke, Markus Mohr, Martin Sporer an meiner Seite, die im Prinzip die ganze operative Arbeit ja eigentlich dann ausführen und die Screenings mitmachen, die Individualbetreuung, dass wir uns da anpassen müssen, ohne unsere eigenen Prinzipien zu verlieren. So, das heißt, man kann natürlich Unsicherheit da, ob jetzt eine bestimmte Einheit, die für uns bisher gut funktioniert hat, auch weiter so Bestand haben wird, weil natürlich weil wir natürlich nicht wissen und wussten, wie sieht zum Beispiel das Belastungsmonitoring aus, wie sieht die Gestaltung im Mikrozyklus aus, haben wir eine komplette Athletikeinheit oder haben wir viele kleine Räume innerhalb des Trainings, um unsere Inhalte zu platzieren. Ich denke, da muss man dann flexibel sein und dann einfach gucken, wo kann man agil planen und seine Prinzipien wieder unterbringen.
Das heißt, so ein bisschen zusammengefasst, was du anderen Trainern mitgeben würdest, die in Cheftrainerwechsel durchlaufen, einerseits, ich sag mal, sich selbst treu bleiben, aber dann eben auch eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, um einfach natürlich auch auf die neuen Inhalte und Haltungen des neuen Cheftrainers dann eben auch eingehen zu können.
Natürlich, ja. Also wir sind halt jetzt auch am Anfang. Wir hatten jetzt die Vorbereitung, aber die Bundesliga, quasi der Regelrhythmus und englische Wochen hatten wir auch noch nicht. Der hat noch nicht begonnen. Ja. Also das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, wir haben eine Vorbereitung zusammen gehabt. Wir fangen jetzt an zu gucken, okay, wie sieht eine Regelwoche aus und was passiert dann in englischen Wochen. Heute ist auch noch die Euroleague-Auslosung nachher und dann wissen wir, wie unser Programm weitergeht. Und dann werden wir auch wieder Erfahrungen sammeln, wie können wir quasi unsere Ideen mit einbringen, um der Mannschaft zu helfen, ihre Leistung zu stabilisieren, zu verbessern und damit dem Trainer natürlich auch zu helfen.
Ja. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf die Arbeitsebene runterbricht, also das eine ist ja, ich sag mal, wie man da mit seiner eigenen Haltung mit dieser Situation umgeht, das andere ist natürlich dann aber auch, was heißt denn das ganz konkret eigentlich im Trainingsalltag? Jetzt kommt der neue Cheftrainer rein. Der wird euch ja nicht von Tag 1 wahrscheinlich schon sagen, was er im Monitoring oder im Training für euch da für neue Akzente liegt. Also wie geht ihr damit um? Wie geht ihr da vor? Das heißt, ihr arbeitet erstmal so wie unter dem alten Cheftrainer oder ist erstmal alles on hold? Wie kann man sich das von außen konkreter noch vorstellen, wie dieser Übergang ja, gestaltet wird?
In dem Fall war es so, dass Oliver mich recht früh angerufen hat und schon mal ein paar Dinge abgeklopft hat, die er auf alle Fälle implementiert haben möchte. Ja. Ein paar Sachen hatten wir, ein paar Sachen mussten wir dann anschieben und ergänzen. Da ein Trainer ja auch kurzfristig Erfolg haben muss, gibt es wahrscheinlich auch schon gewisse Prozesse und Abläufe, auf die er vertraut. Und das trifft dann genauso für verschiedene Belastungsparameter zu, wie er Belastungsmonitoring sieht, als auch vielleicht für gewisse Leistungsdiagnostiken oder was ihm wichtig ist. Und da muss man sich natürlich dann auch mit anpassen, wie gesagt, ohne sich selbst zu verlieren, denn es verbietet einem ja keiner zu sagen, sich doppelte Arbeit zu machen und quasi das, was für den Verein vielleicht im Längsschnitt interessant ist, um wirklich dann eine vergleichbare Datenlage zu haben, das doppelt auszuwerten.
Ja, verstehe. Also das hängt natürlich dann dementsprechend einfach auch maßgeblich davon ab, wie der Cheftrainer selber dann da auch vor allem wie frühzeitig er die Kommunikation mit den einzelnen Akteuren im Funktionsteam tritt und da eben auch den Austausch sucht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch Cheftrainer teilweise sehr unterschiedlich agieren.
Definitiv, ja. Und einige vertrauen, also gerade dann Cheftrainer, die vielleicht in der Saison wechseln, da gibt es dann einfach Prozesse, die schon laufen, Hotels, die gebucht sind, Flüge etc., weil der Rahmenterminplan steht. Das betrifft ja nicht nur den Bereich jetzt von uns, Athletik, Rehabilitation, Prävention, sondern halt auch Teammanagement etc. Und da ja, ist ein Cheftrainer natürlich auch gut beraten, auch zu gucken in so einer Situation, was hat denn gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert und was sind Dinge, die ich auf alle Fälle in der Priorität gerne geändert haben möchte. Und so war es ja auch. Ne? Also wir sind hier reingekommen und Oliver war sehr offen, hat zwar klar kommuniziert, wie er denkt, was sehr hilfreich ist, aber hat uns auch erstmal machen lassen. Und ja, ist dann auch in Kommunikation getreten und hat dann einfach Dinge angemerkt, die ihm vielleicht fehlen, die er für wichtig erachtet, was er im Fußballspiel auch haben will, dass wir das in der Athletik auch entsprechend dann mit implementieren. Und so haben wir dann, oder finden wir noch unseren Weg, aber ich denke, wir haben uns sehr schnell auf ja, einer Wellenlänge bewegt, sodass wir da eigentlich Hand in Hand arbeiten.
Ja, hört sich schon mal nach einem guten...
Ja, auf und neben dem Feld.
Hört sich schon mal nach einer guten Basis bei euch an. Ja. Du hast es jetzt gerade gesagt, ihr seid eigentlich noch total am Anfang. Es kommen noch englische Wochen und weitere Turniere. Wann ist es denn deiner Meinung nach der Zeitpunkt, also ich meine, im Anführungsstrichen ist das ja jetzt, ich sag mal, ein Idealszenario, dass der Cheftrainer zum Saisonwechsel wechselt. Leider Gottes gibt es ja auch viele Beispiele, wo das unter der Saison passiert. Das ist natürlich für alle Beteiligten eher schwierig und unglücklich. Das würde ich jetzt mal als Phänomen so ein bisschen außen vor lassen, sondern wirklich jetzt in eurem Fall oder in eurem Beispiel bleiben, wo eben der Cheftrainer zum Saisonwechsel wechselt. Was ist da deine Erfahrung, wann sich eigentlich bewährt oder eben nicht bewährt und wie viel Zeit braucht das auch, dass es eben, ich sag mal, ein rundes Team ist mit dem Cheftrainer, dass sich da eine Einheit gebildet hat und letzten Endes damit dann auch die Frage zu beantworten ist, hat der Wechsel geklappt? Passt der Cheftrainer ja oder nein? Wie lange braucht man, um sich das beantworten zu können?
Ja, am Ende des Tages zählen halt bei uns Ergebnisse. Aber wenn man halt mal den Schritt zurückgeht und dann einfach mal guckt, wie rund läuft es dann eigentlich dann im Trainingsalltag, dann sind es einfach ist die nonverbale Kommunikation, wenn einfach dann klar ist, was passiert, wenn man gegenseitig einschätzen kann, was verschiedene Trainingsinhalte, was das bedeutet. Und ja, das einfach dann dadurch dann der Erfolg und auch der Spaß in der Arbeit kommt. Also Erfolg auch im Sinne, dass man sieht, dass die Spieler sich entsprechend so entwickeln, wie man das möchte, ob das dann sich immer gleich im sportlichen Erfolg bemerkbar macht, ist dann oder in Ergebnissen bemerkbar macht, da kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu. Aber wenn es inhaltlich erstmal rund läuft, wenn die Abläufe gut passen, wenn die Sitzungen kürzer werden, dann denke ich, merkt man, dass es sehr gut passt.
Ja, und du hast es ja jetzt selber gerade schon gesagt, einerseits ist natürlich von Spieltag zu Spieltag der Druck da, dann eben auch unter dem neuen Cheftrainer zu gewinnen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht immer unbedingt dasselbe Phänomen, wenn man eben einfach mit einer anderen Perspektive drauf schaut und sagt, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Was müssen wir im Team erstmal erreichen, um ich sag mal, eine Basis zu setzen, dass wir die Erfolge mittel- bis langfristig erreichen können, die wir erreichen wollen? Das heißt, wie viel Zeit kann man dem eigentlich unter dem ständigen Spieltagdruck einräumen? Oder muss vielleicht auch eigentlich?
Also meinst du jetzt langfristige Planung von Vereinsseite aus?
Ich denke, die große Herausforderung ist ja einfach grundsätzlich, ihr müsst, ich sag mal, von Spieltag 1 funktionieren und gewinnen. Andererseits ist es natürlich ganz normal, dass ein neues Team sich eben auch erstmal finden muss und vielleicht auch da neue Werte oder neue Ziele formuliert werden, für die ja dann dementsprechend auch erstmal eine Basis, ein Fundament gelegt werden muss. So, das braucht ja alles so ein bisschen Zeit, damit man eben das, was man sich da vorgenommen hat, dass man dafür das Fundament hat, dass man da auch hinkommt. Das sind ja auch manchmal Ziele, die mittel- bis langfristig sind. Das ist aber, glaube ich, einfach ein extremst schwerer Balanceakt. Einerseits, ja, Spieltag 1 erfolgreich zu sein, aber dann eben auch diese Ziele, die eben über das Jetzt und Hier im Spieltag hinaus zu erreichen oder daran zu arbeiten. Wie schafft man diese Balance?
Durch Konstanz. Also man muss einfach versuchen, dann indem man die, obwohl sich vielleicht die Trainingsinhalte ändern, müssen sie ja nicht die Prinzipien ändern, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Das heißt, wenn ich auf gewisse Dinge Wert lege im Bereich Schnelligkeit, Ausdauer, im Bereich Belastungsmonitoring, und dort meine Erkenntnisse draus ziehen möchte, dann muss ich das ja nicht komplett ändern, ich muss es ja nur anpassen. Und damit sind die langfristigen Ziele ja dann nicht aus dem Augen verloren. Es ist, was natürlich immer schwierig ist, ist, wenn man sich mit Möglichkeiten beschäftigt, die man und Inhalten, die man gerne implementieren möchte und sucht nach Wegen, dies zu tun, und dann verändert sich der Kontext. Das ist sicherlich etwas, das wirft einen dann etwas zurück, aber muss ja dann langfristig einen nicht aufhalten. Also wir kommen ja vielleicht später noch auf Dinge wie Force Velocity Profiling, was eigentlich ja schon mehrere Jahre alt ist und ich schon lange auf dem Schirm habe, aber einfach noch keine richtige Idee hatte, wie ich es implementieren sollte. Jetzt ist es so weit, dass wir kurz davor stehen, da mehrere oder vielleicht Erkenntnisse draus zu ziehen. Aber wie diese Erkenntnisse dann gegebenenfalls in unserem Kontext dann implementieren können, auch das weiß ich noch nicht. Ja. Das wird dann in den Scheren stehen. Das werden wir dann zusammen diskutieren müssen. Und gegebenenfalls ist es dann halt etwas, was einfach noch eine gewisse Zeit braucht. Also nicht alles geht von jetzt auf gleich. Nicht alles kann ich immer beibehalten. Und einige Sachen muss ich aufgeben und einige implementieren. Aber wichtig ist, dass ich es gibt diese Big Rock Analogy, dass ich diese Bausteine, die mir wichtig sind, dass ich die halt versuche, möglichst konstant zumindest in den Part, den ich beeinflussen kann, weiterhin mit drin behalten.
Ja. Jetzt haben wir relativ ausführlich über das Cheftrainer-Wechselphänomen, sage ich mal in Anführungsstrichen, gesprochen. Zweifelsohne ein Thema, was viele beschäftigt. Jetzt hast du schon so ein bisschen ein, zwei andere Themen angesprochen. Ich hoffe, da kommen wir auch hin. Force Velocity Profiling haben wir uns für heute vorgenommen. Ich würde aber tatsächlich gerne noch vorher noch einen weiteren Aspekt, zumindest mal was das Trainerteam betrifft, mit dir besprechen. Und zwar auch in einer der Folgen, oder ich glaube, es war sogar die letzte Folge vor der Sommerpause dieses Jahr, hatten wir ja den Andreas Schlumberger vom FC Liverpool zu Gast. Da haben wir ja dann auch über die Internationalität von Trainer gesprochen, Trainerstäben gesprochen. Das war auch ganz spannend, was Andreas da sagte. Er hat letzten Endes so ein bisschen die These aufgestellt, je internationaler erfolgreich das Team, desto internationaler der Trainerstab, also so eine gewisse Korrelation, die ihr da beschrieben hat. Ihr habt jetzt bei der Eintracht ein, ja, ich glaube, österreich-deutsches Trainerteam, ne? Es besteht sozusagen aus,
ja. Also, das war ja auch letzte Saison schon so.
Vor Oliver.
Genau. Adi Hütter war nicht. Und selbst bei uns im Athletiktrainerteam Markus Mohr und davor auch noch letzte Saison Andi Bieritz, da hatten wir natürlich auch zwei Österreicher. Also wir sind bunt gemixt.
Ja, aber ihr bleibt den Österreichern treu. Oder ihr habt eine starke Affinität.
Wir verstehen uns ja auch. Ja,
ich hoffe, es gibt auch regelmäßig Kaiserschmarrn und andere Schmankerl.
Schnitzel.
Ja, das ist natürlich besonders wichtig, ja. Genau, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Macht das, also wie gesagt, ihr habt diese zwei Nationen, Deutsch-Österreich, die natürlich geografisch schon sehr nah beieinander sind, aus einem ähnlichen Kulturkontext kommen. Macht das denn dennoch schon einen deutlichen Unterschied jetzt gerade im Vergleich zu einem, ich sag mal, rein deutschen Team?
Nein. Also ist es, also weil die, wir haben ja nicht die Kommunikationsbarriere wie die Sprache, also beziehungsweise einige Begriffe muss man sich dann halt aneignen. Zum Beispiel waren wir dann in der Trainingssitzung und naja, heute müssen wir Ovi gehen. Und ich sag, was, wie nochmal hoch? Also bis ich verstanden habe, OW heißt halt runter. Aber das ist dann halt eine lustige Anekdote, weil ansonsten haben wir natürlich dann kaum Kommunikationsschwierigkeiten in dem Sinne. Es geht ja dann wirklich mehr inhaltlich, wie möchte der Cheftrainer Fußball spielen lassen und welche Belastung bedeutet das oder welche Anforderungen bedeutet das auf die entsprechende Position oder den entsprechenden Spieler, der sie begleiten soll. Und das müssen wir halt lernen und da müssen wir halt in Kommunikation treten. Das ist aber deutlich unterschiedlich. Also wenn ich jetzt einfach mal meine Cheftrainer durchgehe, dann war halt da ein großer Unterschied zu dem, was Hans Meyer von seinen Spielern verlangt hat, zu Peter Bosch, zu Lucien Favre, jetzt zu Oliver Glasner. Das hat halt damit zu tun, wie man Fußball spielen lassen will und natürlich auch, welche Spieler der Trainer zur Verfügung hat dafür. Und da muss man sich anpassen und viel lernen oder schnell lernen.
Ja. Dennoch nochmal zu dem internationalen Aspekt zurückkommt. Bin mir sicher, dass die österreichischen Kollegen da sicherlich doch, außer die einen oder anderen Begriffe, die anders geprägt sind, da doch noch den einen oder anderen Aspekt mit reinbringen, die vielleicht jemand, der ich sag mal, in Anführungsstrichen nur Bundesliga kennt, eventuell nicht mit reinbringen würde. Gibt es da was es da noch zu nennen gibt?
Also mir wird jetzt spontan in der Richtung nichts einfallen. Mhm. Ja, also es gibt jetzt, sie bringen ja alle ihre Erfahrungen mit. Sie haben nicht alle nur in Salzburg trainiert, sondern halt auch an einigen anderen Stationen. Und genauso wie wir uns als Athletiktrainer entwickeln, mit jedem Cheftrainer, mit jeder Station, mit jedem Spieler, so machen das die Cheftrainer natürlich auch und bilden daraus dann ihre eigene Philosophie und haben ihre eigene Entwicklung. Und da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen zwischen einem österreichischen Trainer und einem deutschen Trainer oder gegebenenfalls sogar zu einem holländischen Trainer oder einem Schweizer Trainer. Also das ist...
Wobei ich glaube, ich schon sagen würde, dass man grundsätzlich sicherlich kulturelle Unterschiede auch auf Kommunikation oder sogar gegebenenfalls auch Verhaltensweisen koppeln kann. Ja? Das ist aber natürlich, relativiert sich das sicherlich, wenn jemand schon viel international unterwegs war. Also ich meine jetzt Beispiel Oliver Glasner, der ja vorher auch schon in der Bundesliga Erfahrung gesammelt hat. Da vermischt sich natürlich dann auch viel an Erfahrungsschatz und relativiert natürlich so auch so ein bisschen diese kulturellen Wurzeln, denke ich mal.
Für uns im Alltag, glaube ich, ich könnte jetzt nicht sagen, wo jetzt, ich sag mal, ob es einen kulturellen Unterschied gab zwischen, ich hatte ja übrigens noch, ist ja mit Peter Stöger, gehabt, zwischen Lucien zwischen Peter Bosch oder dann Peter Stöger, Adi Hütter oder Oliver Glasner. Also das sind, oder dann Thomas Tuchel und Jürgen Klopp,
ja, Dieter Hecking.
Also könnte ich jetzt nicht sagen. Vielleicht bin ich aber auch nicht empathisch genug oder zu wenig soziologisch geprägt, um diese Dinge dann erkennen zu können. Da bin ich mehr ein Fachidiot.
Das würde ich dir natürlich nie attestieren wollen. Aber ja, es wird natürlich deutlich, dass du da auch echt mit wahnsinnig vielen, ja, Trainergrößen schon zusammenarbeiten durftest. Das ist natürlich schon auch, ja, eine spannende Erfahrung, die du da sammeln darfst. Du hast ja so ein bisschen schon eben so ein bisschen geleakt, worauf wir jetzt so weiter hinaus wollen. Also
ja, wenn ich mich daran erinnere, dass wir in unserer ersten Folge, da hattest du mich nach Bereitschafts-Wellness-Abfragen gefragt und das hatte ich kategorisch abgelehnt als subjektive Abfrage, weil ich den Spielern einfach nicht vertraut habe, mehr gerne einen objektiven Parameter hätte. Oliver hat jetzt sowohl die CK-Messung, also Kreatinkinase-Messung, jeden Morgen eingeführt, sowie dann eine Wellness-Abfrage, die er auch dann wirklich vor den Spielern betont. Die Regeln, diese Daten, die werden bei uns dann, ich glaube, gesammelt und in der Trainersetzung gemeinsam besprochen. Also wir gucken da wirklich drauf und gegebenenfalls kriegen dann die Jungs entsprechend dann auch das Feedback, wenn uns gemeinsam was auffällt. Und das hat natürlich dann eine ganz andere Ebene. Wenn die Spieler wissen, dass der Cheftrainer das auch wirklich sich anguckt, ja, und wenn es auch eine Konsequenz hat. Da muss ich dann sagen, in dieser Art und Weise ergibt das durchaus Sinn und ist für uns ein sehr hilfreiches Tool. Das hat leider damals, als es bei uns in Eigenregie lief, halt gar nicht funktioniert.
Okay.
Und da muss ich mich halt revidieren und das ist halt etwas, was dann am Ende des Tages Oliver implementiert hat bei uns und was sehr gut funktioniert.
Mm-hmm. Ja, das ist natürlich immer unglaublich wichtig, dass der Cheftrainer die Leitung dann da dementsprechend auch solche Sachen selber oder sich solchen Sachen selber annimmt. Das hat natürlich dann eine ganz andere Auswirkung auf die Spieler, von denen diese Daten erfasst werden. Ganz wichtig. Da sind wir ja tatsächlich auch schon so ein bisschen bei diesem Thema morgendliche Testung. Auch das ist sicherlich ein Thema. Also das bekomme ich natürlich durch unsere eigene Arbeit sehr mit, dass es für viele Kollegen eine Herausforderung ist, die Fragestellung, wie gestalten wir die morgendliche Testbatterie vor dem ersten Training? Natürlich mit der Fragestellung, wie belaste ich den heute? Kann ich den überhaupt belasten? Eine große Herausforderung, weil wenig Zeit und andererseits so viel Informationen sammeln wollen wie möglich. Da hast du natürlich jetzt hier auch schon viele Erfahrungen gesammelt. Also du hast es jetzt gerade schon gesagt, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, für welche Parameter ihr euch da aktuell in der morgendlichen Testung entschieden habt. Das heißt, du hast jetzt einmal CK als Blutwert für die muskuläre Belastung genannt. Du hast jetzt den subjektiven Fragebogen genannt. Aber ich bin mir sicher, dass ihr da auch noch ein paar weitere Parameter erfasst.
Naja, also jetzt Spieler, die angeschlagen sind, die müssen entsprechend etwas früher da sein, sodass dann der Leiter der medizinischen Abteilung dann auch schon reporten kann, inwieweit jemand belastbar oder trainingsfähig ist. Aber im Endeffekt sind es diese drei Dinge. Dazu kommt natürlich dann noch Verletzungshistorie, befindet sich im Return to Play und was ist heute geplant. Und das Ganze gibt dann, ja, es gibt dann ein Puzzle oder es sind mehrere Puzzleteile und man versucht dahinter ein Bild zu erkennen und das Risiko abzuschätzen.
Ja.
So, und da haben wir jetzt auch keine rote Flagge, was jetzt zum Beispiel den CK-Parameter angeht, aber wenn jemand jetzt halt normal im Training ist, hat jetzt aber den dritten Tag hintereinander für seine eigene Baseline einen erhöhten Wert, während der Rest der Mannschaft, weil das kann natürlich auch mit den Trainingsinhalten zusammen absinken, da muss man sich halt dann schon Gedanken machen, woher es kommt. Es kann ja auch dann einfach sein, dass derjenige einen Schlag hat oder dass andere Dinge diesen erhöhten CK auslösen, aber da muss man halt hinterhergehen ohne. Und man muss halt abschätzen vom Risiko her, kann derjenige Teile des Trainings mitmachen, kann er komplett das Training mitmachen, das ist dann auch mit Aufgabe dann der medizinischen Anleitung. Und wenn es aber medizinisch keinen ausschlaggebenden Punkt gibt, dann ist es am Ende der Cheftrainer, der dann entscheiden muss, wie viel dann der entsprechende Spieler dann auch mitmacht oder am Training teilnimmt.
Mhm. Es gibt ja Teams, die teilweise für die Verletzungsprävention dann nochmal zusätzlich Matchday plus 3, minus 4 weitere Parameter erfassen. Gibt es da was sozusagen, was ihr über das tägliche, sondern eher im wöchentlichen Rhythmus noch zusätzlich an Parametern erfasst?
Nein, aktuell nicht, dazu kann ich auch nichts sagen.
Okay, das hört sich
gut an. Also man muss ja auch wirklich sagen, auch so wie ich gesagt habe, wir sind jetzt am Anfang. Ja, wir haben jetzt die Vorbereitung hinter uns mit teilweise sehr hohen Intensitäten, hohen Volumina. Jetzt kommen wir in eine normale Woche. Auch jetzt müssen wir natürlich erstmal sehen, wie gehen wir mit den Daten und den Werten um. Auch aus der Erfahrung, wie Oliver das in Wolfsburg dann schon erfahren hat. Da profitieren wir natürlich auch sehr davon, wie wir das dann in die Praxis dann transferieren, diese Werte. Aber wie wir jetzt genau damit umgehen, welche Zusatzparameter wir im Kopf haben und wie wir damit arbeiten wollen, dazu kann ich aktuell nichts sagen.
Genau, das hört sich ganz danach an, als hättet ihr da schon ein paar Ideen und Sachen in der Schublade, über die du aber noch nicht reden
darfst. Vielleicht bluff ich auch.
Das könnte natürlich auch sein. Mal schauen, was da noch ans Tageslicht kommt. Nichtsdestotrotz hast du ja tatsächlich auch in vielen Vereinskontexten und auch mit vielen verschiedenen Cheftrainern dir natürlich im Laufe deiner Karriere auch viele Parameter angeschaut, viele Korrelationen gesehen. Was ist denn jetzt vielleicht so ein bisschen losgelöst von deiner aktuellen Rolle? Einfach wirklich auf deinen Erfahrungsschatz schauend, welche Korrelationen machen enorm viel Sinn? Das heißt, welche Parameterkombination in der morgendlichen Testung hältst du aus deiner eigenen Erfahrung heraus für sinnvoll und wenn ja, warum?
Auch da muss man sagen, auch in meinem Erfahrungsschatz, wir haben jetzt damit angefangen. Auch ich habe jetzt erst, was morgendliche Testung angeht, jetzt erst begonnen, nach all dieser Zeit. Also mal abgesehen von den Versuchsballons, die wir dann beim BVB damals dann schon gestartet haben, die jetzt inzwischen ja auch auf einem komplett anderen Level in der Richtung sind. Aber auch ich muss erst mal gucken, wie geht man damit um. Ich denke, es ist, was wichtig wäre zu sehen, wie ist die individuelle Entwicklung in einem bestimmten Zeitraum. Das heißt, werden gleiche Trainingseinheiten, gleiche Wochen vielleicht besser vertragen mit weniger Zellschädigung, was den CK-Wert zum Beispiel angeht. Das sind sicherlich interessante Sachen, wie hoch weit entfernt ist denn der Spieler an Tag X von seinem individuellen Maximalwert, zum Beispiel in Prozent. Ja, das sind
maximal bis jetzt Kraft.
Also zum Beispiel, er hat im letzten Zeitraum, sagen wir mal, 3 Wochen oder 2 Wochen oder 10 Tage, wie auch immer man definiert, nimmt man den Maximalwert, den er gehabt hat, zum Beispiel dann nach dem Spiel.
Du sprichst jetzt von Kraftdiagnostik oder von Geschwindigkeiten?
Aktuell spreche ich von CK.
Achso, du bist bei CK, okay, sorry.
Ich bin bei CK, wir haben morgendliche Testung. Wir machen keine Kraftdiagnostik, kein Wattbike, wo Power-Output gehört, wir machen keinen Handgrip-Test, Sprungdiagnostik, also das
nicht ist im Monitoring unsere, zumindest.
Genau, unsere morgendliche Testung ist CK und die Wellness-Abfrage. Ja. Und wenn ich natürlich Dinge, die interessant werden, wenn wir einfach ein bisschen länger dann zusammen sind und wir haben einfach eine Struktur in unserem Mikrozyklus oder die lässt sich halt ableiten und können dann sehen, ist der Spieler im Verhältnis, wo ist der Spieler im Verhältnis zu seinem Maximalwert an bestimmten Tagen, um dann gegebenenfalls eine individuelle Konsequenz draus zu ziehen. Das Ganze ist dann nach einer Risiko-Nutzen-Abschätzung, also Risiko, ich habe das mal irgendwo gehört, ne? Also wenn ihr euch vorstellt, ihr wollt jetzt morgen mit einem Freund irgendwo hier im Rheingau in den Weinbergen spazieren gehen und es hat 30% Regenwahrscheinlichkeit, ansonsten ist aber morgens sonnig, packt den Schirm ein, ja, nein, ach komm, lass ihn daheim. Aber was ist passiert, wenn ich auf demselben Berg oben meine eigene Hochzeit feiere und ich habe 120 Gäste? Bestelle ich da noch ein Zelt, ja oder nein? Habe ich ein wichtiges Spiel? Habe ich einen Spieler, der am Wochenende wahrscheinlich gar nicht in Frage kommt und dadurch da wahrscheinlich dann auch eine Pause bekommt? Ist es ein Schlüsselspieler, ist es kein Schlüsselspieler? Also alles das sind Risiko-Nutzen-Abschätzungen, die man dann, wenn man Bedenken entwickelt in irgendeine Richtung, was bestimmte Trainingsinhalte angeht, dann halt abschätzen muss und am Ende dann der Cheftrainer entscheiden muss, ja, er lässt ihn diese und jene Inhalte mitmachen oder nicht.
Habt ihr diese Risiko-Nutzen-Abschätzung schon alle verformuliert beziehungsweise in irgendwelche Berechnungen und Kalkulationen gepackt oder sind das Abschätzungen, die ausschließlich im Gespräch, im Stab stattfinden?
Genau, weil es sind ja mehrere Dinge, ne? Dann war der Spieler vielleicht zur Behandlung und dann gibt der Christian Haser, unser Leiter der medizinischen Abteilung, er gibt dann entsprechend halt dann Rückmeldung. Ist er fester als vorher? Ist es in Ordnung? Wie hat er sich angefühlt? Weil in der Regel war er ja dann schon auch da zum Check. Bevor wir in der Trainersitzung sind, dann gucken wir, ja, wie hat er Muskelkater? Ja, nein. Wie sieht der CK aus? Was sagen die Belastungsdaten aus der letzten Zeit? Ist es ein Spieler, der schon öfter Probleme in diesem Bereich, keine Ahnung, sagen wir mal Wade, Sprunggelenk oder Adduktoren gehabt hat? Und ja, ergibt es Sinn, ihn dann rauszunehmen? Oder ist die Belastung, die für heute geplant ist, eigentlich gar nicht so hoch? Sagen wir, wir sind ein Match der -2, wo wir dann sagen, ja, er ist angegast, aber wir haben heute nur ein bisschen, keine Ahnung, lockeres Aufwärmen, bisschen Kreis und 10 gegen 0.
Ja.
Und gerade das Taktische wäre gut, wenn er halt dann dabei wäre, aber es ist halt keine hohe Belastung. Dann kann er eventuell mitmachen, während das dann vielleicht an einem Tag vorher, wo wir dann in die Hauptbelastung oder bei diesen zwei Hauptbelastungstagen, -4, -3, ihnen dann vielleicht entsprechend was sparen würden an diesen Tagen.
Naja, es wird auf jeden Fall deutlich, wie komplex das Gebilde ist, wie komplex auch die Fragestellungen sind und um dann natürlich dann auch nochmal das Thema Technologie reinzubringen, da geht auf jeden Fall ja im Moment ganz klar die Reise hin, dass auch diese, ich sag mal, Mehrdimensionalität in solchen Entscheidungsfindungen dann eben auch zunehmend über Technologie abgebildet wird, beziehungsweise die Athletenmanagementsysteme sind ja auch so aufgesetzt und aufgebaut. Und da ist natürlich Sinn und Ziel der Sache, dass ihr viele von diesen Daten einfach da auch schon ausgewertet bekommt und dann natürlich dann nochmal final im Gespräch, im Stab dann die Entscheidung zusammen auf der Basis treffen könnt. Apropos Datenauswertung. So, du hast es jetzt kommen wir zu deinem Thema, lieber Andi.
Oh!
Du weißt Bescheid, ne? Du hast es ja schon selber angesprochen und ich, wir gehen da jetzt knallhart über. Das wird jetzt auch der letzte Themenblock für heute sein, nämlich Force Velocity Profiling. Das wirst du uns gleich nochmal ein bisschen erläutern. Ich erinnere mich auch, glaube ich, aus der letzten Podcast-Folge mit dir, dass du ein großer Fan davon bist, Spieler eben nicht, ich sag mal, separat zu testen, sondern das Testen der Spieler eben im Training einzubauen, so dass natürlich dann dementsprechend auch so eine Trainingseinheit kompakter ist und auch gleichzeitig Fragen beantworten kann. Genau, da bin ich aber jetzt schon wieder mittendrin. Ich würde jetzt erstmal nochmal die Frage an dich rübergeben, dass du vielleicht nochmal ganz kurz für die unter unseren Zuhörern, die noch nichts mit dem Begriff Force Velocity Profiling anfangen können, nochmal ganz kurz erläuterst, was ist das eigentlich und wann macht das Sinn?
Wie gesagt, die Idee ist schon ein bisschen älter, schon ein paar Jahre. Führend in dem Bereich, wer sich da dann vielleicht mal näher informieren wird, ist JB Morin, der ja dann auch auf der Athletikkonferenz dazu gesprochen hat. Im Grunde geht es darum, dass wenn man zum Beispiel zwei Spieler einen 30-Meter-Sprint machen lässt, dass beide die gleiche Zeit laufen können, aber die vielleicht völlig unterschiedlich realisieren. Während der eine vielleicht ein sehr guter Beschleuniger ist und hinten raus halt die nicht mehr weiter beschleunigen kann, ist der zweite Spieler vielleicht etwas langsamer in der Beschleunigung, kann aber dann hat eine relativ hohe Maximalgeschwindigkeit. Wenn wir jetzt sagen, wir würden statt 30 Meter 40 Meter testen, wäre der wahrscheinlich mit der Maximalgeschwindigkeit, hätte den besseren Score. Wenn wir nur 10 oder 15 Meter, wäre der erste Spieler, der in der Beschleunigung ist, der bessere. So, das heißt, am Ende des Tages hängt die Bewertung rein nach der Zeit davon ab, welche Strecke ich zur Messung hernehme. Das Force Velocity Profiling gibt mir halt die Möglichkeit rauszufinden, wie gut ist der Spieler in der Beschleunigung und am Ende in der Maximalgeschwindigkeit. Also man sagt, je höher, das Wichtigste ist die horizontale Kraftentwicklung, um den Körper nach vorne zu treiben. Und dass diese horizontale Kraftentwicklung, die muss halt zu Beginn sehr hoch sein und mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Zeit, in der ich Kraft in den Bodengang immer weiter ab. Und je weiter ich das aufrechterhalten kann hinten raus, umso weiter kann ich beschleunigen bis zur Maximalgeschwindigkeit. Und das Profiling gibt mir halt dann die Möglichkeit zu sagen, wo sind die Defizite? Und wenn ich die Defizite kenne, dann kann ich natürlich auch viel besser die Bedürfnisse eines jeden Spielers definieren und das Trainingsprogramm entsprechend besser gestalten. Und ich kann ihnen Last, zusätzliches Load ersparen. Ne? Also warum soll ich jemanden, der ein guter Beschleuniger ist und eher ein Defizit hinten raus hat, zum Beispiel in der Frequenzarbeit, in der Möglichkeit relativ kurz, wenn dann die Kraft von horizontal auch wieder Richtung vertikal geht, ihnen nicht lieber dort einen entsprechenden Trainingsreiz zu geben, der sie persönlich halt dann weiterbringt und verbessert.
Ja.
So. Das ist der Hintergrund und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Das kann mit Radarpistolen gemacht werden, das kann mit Sprint-Durchschnittsgeschwindigkeit oder Split-Times gemacht werden, das kann inzwischen aber auch, und da wird es dann halt interessant, dass mit dem GPS-System gemacht werden über das Accelerometer. Da gibt es dann muss man sich bestimmte Parameter rausgreifen, dann gibt es eine Seite von der Universität in Saint-Étienne, dort kann man das dann hochladen und bekommt man dann die Auswertung. Und das ist eigentlich dann eine...
Vielleicht können wir den Link ja in den Shownotes noch teilen, vielleicht magst du mir den im Nachgang nochmal schicken, ja.
Das kann ich gerne tun. Und Ziel ist es natürlich dann, Trainingsinhalte dann so anzupassen und vielleicht Untergruppen zu bilden in den Bereichen, wo wir die Möglichkeit dazu bekommen, ne, wo wir zum Beispiel eben aufwärmen, wo wir dann tatsächlich dann sagen können, okay, wir bilden drei Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in 5 Minuten. Und das versuchen wir halt aber konstant, ja, da wieder Big Box, über einen längeren Zeitraum zu machen und hoffen, dass sich dann über die zunehmende Wiederholung dieses Trainingsreizes sich dann der Spieler entsprechend anpasst.
Ja.
Das ist die Performance-Verbesserung. Eine andere Phase ist natürlich auch, Return to Play. Also wenn man das als wirklich dieses Force Velocity als Pre-Injury Screening nimmt und dann einfach sieht, zum Beispiel nach einer Hamstring-Verletzung, ja, er erreicht die gleiche Zeit, er ist genauso schnell wie vorher, aber vielleicht der Antritt, und das haben verschiedene Case Studies gezeigt, das dauert 4-5 Wochen, bis er wieder auf das gleiche Kraftlevel in der Beschleunigung kommt. Und wenn wir halt dann jetzt einen Fußball spielen, der vielleicht sehr beschleunigungsdominant oder von den Spielern halt auch sehr viele Beschleunigungen abverlangt, dann müssen wir sie halt auch entsprechend drauf vorbereiten. Und wenn dann irgendwo ein Defizit ist in der Fähigkeit, dies zu tun, dann denke ich, ist das eine Möglichkeit, noch individueller im Teamkontext auf die Spieler einzugehen.
Ja, super. Erstmal gut erklärt. Dann hast du ja auch über die Messsysteme gesprochen, mit denen da gearbeitet wird. Die Lichtschranken von SmartSpeed, die haben auch extra mittlerweile eine Force Velocity Profiling Funktion. GPS ist natürlich auch sehr spannend. Jetzt ist die große Frage, ich weiß nicht, ob ihr aktuell damit arbeitet, aber die Frage wäre, wann erstellt ihr diese Profile von den Spielern und wenn ja, wie oft? Meine Vermutung ist in der Saisonvorbereitung, aber da kannst du mir jetzt sicherlich noch mal mehr zu sagen, wann ihr diese Profile erstellt.
Ja, ich habe mich ja auch, wir sind jetzt quasi am Start, wir haben jetzt lange damit, oder ich habe mich lange damit beschäftigt, aber es ist natürlich immer schwierig, einen Test zu machen. Also das heißt, einen Sprinttest anzubrauen, puh, das ist schon lange her, dass wir auf dem Feld mal dann die Lichtschranken aufgestellt haben oder irgendwo zu einer Bahn gefahren sind. Deswegen kam halt dieses In-Situ-Testing, wie kriege ich das im Fußballtraining, was wir einfach gemacht haben, auch einfach aus Präventionsgründen, dass die Jungs einmal in der Woche ihre maximalen Geschwindigkeiten erreichen, ist halt ein 30 Meter All-Out-Sprint, haben sie gruppiert, 1 gegen 1, Trainer stand oben bei 30 Metern und dann ging es los. Mhm. Und zumindest haben wir versucht, so sicherzustellen, dass sie wirklich alles einmal rausholen vor der Spielform. Das Ganze hat dann 1,5 Minuten gedauert, war aber in der Trainingseinheit integriert. Okay. Das war jetzt nicht, und die Jungs wussten jetzt auch nicht, dass sie getestet werden.
Okay. Aber einmal also die Woche habe ich jetzt rausgehört, richtig?
Nein, das war jetzt ein Datensatz, den wir dafür rausgezogen haben.
Okay.
Wir haben jetzt sicherlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt in unserem neuen Gebäude auch eine Indoor-Sprintbahn haben, die mit 30 Metern, die uns ja dann Laborbedingungen da auch noch ein bisschen mit rumzuspielen. Aber jetzt ging es erstmal darum, wie kriegen wir aus dem Datensatz vom Feld reicht uns das, um dieses Profil zu erstellen. Mhm. So, und da sind wir gerade, da sind wir dran, da war dann auch dann der Klaus Müller von Katapult, der jetzt auch bei der Nationalmannschaft mit dabei ist, war sehr hilfreich und hat da sehr viel Energie eingesteckt, um das dann auch zu verwirklichen von Herstellerseite aus.
Ja, verstehe. Ja, wunderbar. Das heißt, wir müssen dich eigentlich nächstes Jahr wieder einladen und dann kannst du uns von deinen Erfahrungen mit dem Force Velocity Profiling noch viel mehr erzählen.
Ich hoffe, dann kann ich noch mehr dazu sagen, wie wir es dann im Alltag umsetzen.
Ja, wunderbar. Das ist doch ein schöner Teaser und ich habe das so verstanden, dass du meine Einladung quasi für das nächste Jahr dann hier dann schon angenommen hast. Und ja, genau, wir sind, ich glaube, das war ein spannender Teaser zum Thema Force Velocity Profiling, weil das eben auch tatsächlich ein Thema ist, was ich auch in meiner Arbeit, wo das Interesse gerade sehr stark seitens der Trainer, das beschäftigt doch zunehmend mehr Trainer jetzt auch in der Praxis und ich bin mir sicher, dass da dementsprechend natürlich auch das Interesse da nochmal mehr zu erfahren, wie ihr das schon teilweise einsetzt, groß ist. Wunderbar. Andi, damit sind wir am Ende der Folge. Zum zweiten Mal jetzt hier im Kasten. Der Podcast mit dir. Vielen, vielen Dank für, ich sag mal, die Fortsetzung unter neuen Bedingungen und Ja, weiterhin alles Gute für die Saison, gutes Einspielen im neuen Team hinter dem Team. Und ja, wir werden gespannt verfolgen, wie ihr spielt diese Saison.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein dürfte, liebe Fee. Auch nochmal danke für deinen Input und dein Podcast. Ich höre da regelmäßig rein, lerne viel von Kollegen und das ist immer wieder eine Freude und danke für die Arbeit, die du für uns auch in gewisser Weise machst.
Sehr schön, Dankeschön, das höre ich gern und ja, das ist sicherlich auf jeden Fall auch ein Leidenschaftsthema, dieser Podcast. Und es ist natürlich auch die Idee dabei, dass ihr da möglichst viel von den Kollegen mitnehmen könnt. Ja. Also in diesem Sinne, lieber Andi, alles Gute, viel Erfolg fürs Spiel am Wochenende und bis ganz bald.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.